Okay. Einen schönen guten Morgen, sehr verehrte Damen und Herren. Dank der Assistenz von Herrn Rektor, den ich damit auch sehr, sehr herzlich begrüße und dafür danke, dass wir die erste große Veranstaltung in diesem wunderbaren neuen Gebäude der SFU von RBB halten dürfen, um uns dem Spannungsbogen zwischen Perfektionismus und Vollkommenheit zu stellen. Als Präsident der Veranstaltung darf ich Sie, verehrter Herr Rektor, um einführende Worte bitten und um die offizielle Eröffnung der Veranstaltung. Bitte, Herr Rektor.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen und möchte Herrn Bonelli und sein Team gratulieren für diese gelungene Organisation der Veranstaltung. Ob sie so perfekt sein wird, wissen wir erst am Ende des Tages. Jedenfalls die Referenten, glaube ich, haben einiges zu sagen und deswegen sind sie auch da. Ich möchte Sie in dem Haus willkommen heißen, das also natürlich auch begleitet war von der Idee, wie soll eine vielleicht nicht perfekte, aber ideale Universität aussehen. Wir sind erst seit 4 Wochen hier und haben begonnen, es einzuwohnen. Aber ich glaube, es wird noch einige Zeit dauern, bis man sich ganz heimelig fühlt. Allerdings habe ich vorige Woche das erste Mal meinen Haustorschlüssel mit dem Schlüssel von hier verwechselt. Also es wirkt schon ein bisschen. Zur Thematik will ich nicht allzu viel sagen, weil Sie ja ohnehin interessante Vorträge hören werden. Nur so viel. Ich hatte vor doch etlichen Jahren eine Patientin in einer Gruppe. Sie war ausnehmend hübsch und war vom Beruf Model. Und ihre Tragik war, sie fühlte sich 2 Zentimeter zu dick. Niemand konnte es verstehen. Sie war ganz einsam. Und hatte eigentlich ein verzweifeltes Leben mit diesem Gefühl, 2 Zentimeter zu dick zu sein. Und das ist eine Parabel natürlich für uns alle, denn niemand von uns fühlt sich wahrscheinlich perfekt, vollkommen und dennoch gibt es etwas in uns, und das hat sie ja auch in die Psychotherapie geführt, das also Aristoteles mit Entelechie bezeichnet hat, nämlich ein Streben in uns, das nach Vollkommenheit sich bewegt. Die meisten von uns geben zu früh auf und es bleibt dann ein Stück ungelebtes Leben zurück. Das muss nicht sein und wie gesagt, Vollkommenheit ist auch nicht etwas Ganzes, etwas Komplettes, vielleicht in der Theologie, wenn wir über Gott sprechen, aber nicht, wenn wir über die Menschen sprechen. Aber doch kennen wir Momente des Vollkommenen, wenn uns etwas besonders gut gelingt oder auch in der Liebe. Es gibt auch die Kehrseite der Vollkommenheit, nämlich der Suizid, der auch nach einem perfekten Versagen strebt. Auch das sollten wir nicht außer Acht lassen. Bei der Überlegung, wohin uns das Leben führt. Ich möchte schon schließen mit einem Satz eines Philosophen, dem perfekten Menschen fehlen die Fehler. Dankeschön.
Nochmals herzlichen Dank, dass wir hier zu Gast sein dürfen, Herr Rektor, und für die Eröffnung der Veranstaltung. Die Veranstaltung hat auch ein ganz kleines, ganz, ganz kleines berufspolitisches Detail. Ich bin persönlich seit kurzer Zeit Präsident des Österreichischen Bundesverband der Psychotherapeuten. Und die Kollegin, die ich Ihnen ansagen darf, Frau Dr. Lettner, ist Präsident des BÖP, des Berufsverbands der Psychologen. Und ich glaube, es ist das erste Mal, dass diese beiden Berufsgruppen so gut zusammenarbeiten. Das ist etwas, was wir uns für die Zukunft vorgenommen haben. Bitte, Frau Kollegin Lettner, darf Sie um Ihre Worte bitten.
Guten Morgen. Ich hätte mir jetzt fast ein bisschen gewünscht, dass der Dr. Stippel ein bisschen neben mir stehen bleibt, damit wir auch diese Kooperation und Zusammenarbeit leben und auch herzeigen können, denn es ist unsere feste Absicht. Sehr geehrter Herr Rektor, Professor Pritz, danke, dass Sie uns als Hausherr hier beherbergen und danke an den Herrn mit der ersten Idee, den Herrn Dozenten Dr. Bonelli. Er kam mit einer Idee und nur weil dieser Herr eine Idee hatte, stehe ich heute hier und Sie dürfen sich hier auf eine perfekte, vollkommene Tagung freuen. Aber danke, dass Sie uns beherbergen, danke, dass Sie die Idee auch Wirklichkeit werden haben lassen. Es passt perfekt, dass diese Veranstaltung in der neuen Sigmund Freud Universität stattfindet und es macht den Freudplatz vollkommen, dass hier die Psychologie und die Psychotherapie gelehrt wird. Mit dem Freudplatz wird jedoch nicht nur des Vaters, sondern auch der Tochter Anna Freud, der Begründerin der Kinderpsychoanalyse, gedacht. Ein wichtiges Signal angesichts der überwiegenden Anzahl der Frauen, die im Bereich Psychologie und Psychotherapie tätig sind. Und wir können davon ausgehen, dass es in etwa 85% sind. Ich freue mich, dass ich hier für den Berufsverband österreichischer Psychologinnen und Psychologen sprechen darf und Ihnen auch etwas über aktuelle Themen im Bereich der Psychologie erzählen darf. Mit Inkrafttreten des Psychologengesetzes 2013 am 1. Juli 2014 ist eines unserer wesentlichsten Berufsziele erreicht, aber die Arbeit ist noch nicht beendet. Jetzt geht es darum, das Gesetz auch zu leben. Es ist ein zeitgemäßes Psychologengesetz. Es bringt mehr Sicherheit für unsere Patientinnen, Klientinnen mit strengeren Berufspflichten, mit Aufklärungspflicht, Dokumentationspflicht und so weiter. Aber es soll uns mehr Sicherheit, mehr Transparenz geben in unserer täglichen Arbeit. Das Interesse an der Psychologie ist ungebrochen und es wird auch immer mehr, immer größer, alleine wenn Sie in der Presse sehen, fast zu allem gibt es hier Fragen, die die Psychologie betreffen und das macht für uns Expertinnen natürlich immer mehr Herausforderungen. Ich darf Ihnen heute berichten, dass wir erfreulicherweise unser 5000. Mitglied im Berufsverband begrüßen konnten und dass es auch eine Folge von verstärkter Medienpräsenz, von verstärkter Nachfrage von den letztlich Konsumenten unserer Wissenschaft. Zahlreiche neue Tätigkeitsbereiche für Psychologen entstehen und sind die Folge einer sich schnell veränderten Gesellschaft. Und das Thema, das heutige Thema, Perfektionismus und Vollkommenheit, passt in diese Zeit. Nicht, dass der Wunsch daran oder danach neu ist, weil dieser Wunsch ist so alt wie die Menschheit, aber wir glauben mehr denn je die Fähigkeit und das Wissen zu besitzen, uns zu perfektionieren. Der Wunsch nach dem perfekten Baby, der Traum vom perfekten Haus, ein langes, glückliches, erfolgreiches Leben, gesund, jung, dynamisch. Und die medizinische Forschung und die Entwicklung scheint das möglich zu machen. Ich darf Sie an die Modemagazine erinnern, an die TV-Shows und die Next Top Model Shows. Die geben uns alle vor, wie wir sein sollen, makellos, perfekt und glücklich. Die neue Form des Perfektionismusstrebens gibt uns die Quantify Self-Bewegung vor. Alle Tätigkeiten des täglichen Lebens werden gemessen, aufgezeichnet, ausgewertet und optimiert. Und ich denke schon, dass wir als Wissenschaft, als Psychologinnen, als Psychotherapeutinnen, aber auch natürlich als Mediziner da sehr viel dazu beitragen können. Natürlich evidence-based, das ist uns allen klar. Wir müssen messen, wir müssen beweisen. Wir zeichnen da sehr viel auf, wir dokumentieren sehr viel. Aber was macht das mit uns und was macht das mit unserem Alltagsleben? Da sind wir als Expertinnen sehr gefragt. Die Erfahrung, wie wir in unserer täglichen Arbeit mit unseren Klientinnen oder Patientinnen machen dürfen, ist, dass mit allen Neuerungen Anforderungen und neue Fragen aufgeworfen werden. Wie entwickeln sich Kinder einer 60-jährigen Mutter? Warum ist man trotz perfektem Körper unzufrieden mit sich und seinem Leben? Und trotz intensivster Bemühungen kann man passieren, dass man Beruf, Kindererziehung, Partnerschaft nicht unter einen Hut bekommt und keine vollkommene Mutter ist, keine vollkommene Mitarbeiterin oder Partnerin. Und mit den Folgen dieser neuen Entwicklungen unserer Gesellschaft sind wir konfrontiert. Da müssen wir uns Psychologinnen, Psychotherapeutinnen, Ärztinnen auseinandersetzen und den Menschen dabei helfen, Lösungen und Antworten zu finden, ein gutes, zufriedenes Leben zu führen und auch wenn es nicht immer ganz so perfekt ist. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine interessante und anregende Veranstaltung. Ich darf gleich noch ein Weilchen hier bleiben, denn ich darf für den ersten Block die Moderation übernehmen. Und hier ist es mir eine besondere Ehre, die Frau Universitätsprofessorin Hildegard Pisa-Katzer vorzustellen, anzumoderieren. Sie ist eine österreichische Chirurgin und gilt als eine der prägendsten Persönlichkeiten im Fachgebiet der plastischen und Wiederherstellungschirurgie und ganz besonders in der Handchirurgie. Sie führte im Jahr 2000 mit Raimund Margreiter die erste erfolgreiche Transplantation von zwei Händen durch. Das ist Ihnen sicher ein Begriff. Und Frau Pisa-Katzer war von 1992 bis 1994 Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Plastische und Wiederherstellungschirurgie und von 1999 bis 2000 Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Chirurgie. Und es ist eine besondere Leistung, die sie auch als Frau auszeichnet, als Wissenschaftlerin und als Medizinerin. Und sie wird uns heute ihren Vortrag zum Thema Schön um jeden Preis, Chirurgie, Wunsch nach Perfektion darbringen.
Guten Morgen. Vielen Dank für die freundliche Einführung, Herr Rektor. Schön um jeden Preis. Von einer Handwerkerin, nämlich Chirurgin ist Handwerk, diese Universität eröffnen zu dürfen, freut mich sehr. Und ich hoffe, Sie können mir bei den Bildern folgen. Lieber Raphael, es war eine, hoffe ich, gute Idee, mich einzuladen und über das Problem schön zu sprechen zuerst. Schön verbindet man natürlich mit Jugend, mit erfolgreicher, sympathischer, intelligenter. Und wenn man die Bewerbungsschreiben anschaut, war es früher nie möglich, ein Foto dazu zu geben. Und man weiß jetzt ganz genau, dass die Chefs ziemlich als erstes auf das Foto schauen. Einwandfrei, fehlerfrei, fehlerlos, makellos. Aber was passiert, wenn man kein perfektes Kind zur Welt bringt, sondern fehlgebildete Kinder? Makel? Oder kann man diese Kinder als besondere anschauen? Und sie sind besonders, weil sie anders sind. Gesundheit gehört zur Schönheit oder gibt es auch nicht gesunde Schöne? Das sind lauter Fragen, die uns sehr beschäftigen. Und Sie sehen, wie merkwürdig ein Einsekundenbild ist, wenn es dann auf die Leinwand kommt, und wir werden dann drüber sprechen. Als ich 2007 gemeinsam mit der IMABE und der MCI in Innsbruck den ersten Kongress über Schönheit und vor allem ethische Fragen organisiert habe, hat man mich gefragt, was willst du noch? Und damals war es völlig klar, dass der Trend von Amerika, nämlich immer mehr in die Chirurgie zu gehen und ästhetische Medizin zu machen, auch auf Österreich überschwappen wird. Es gab damals schon gute Statistiken, und daher freue ich mich besonders, dieses Thema fortzuführen. Der Körper wandelt sich und das Körperbild wandelt sich im Laufe des Lebens und im Laufe der Zeit. Wenn ich also von links nach rechts schaue, dann ist es klar, das sind wunderbare Bilder, die man bei uns in den Museen sieht. Dann die Twiggy in den 50er Jahren, vorne nichts, hinten nichts und also wirklich wie ein Beistrich. Und dann auf einmal die Wandlung zur dünnen, schlanken Frau, die aber eine große Brust hat. Was passiert? Was ist passiert von 50 bis jetzt? Und daher möchte ich ganz kurz aufs Körperbild eingehen. Die Körperrealität ist, so wie Sie, Frau Dr. Leitner, gesagt haben, man misst BMI, objektiv, alles ist gemessen, ist aber im Laufe des Lebens Änderungen unterworfen. Jeder aber hat, der ein Körperbild, das heißt Maße hat, auch ein Körperideal. Das heißt, eigentlich könnte ich diese 2 Zentimeter, die Sie gesagt haben, Herr Rektor, wegbringen, oder ich könnte ja schlankere Oberschenkel haben. Wenn also dieses Ideal mit der Körperrealität nicht zusammentrifft, und so ist es leider meistens, dann präsentiere ich mich so, wie ich es eigentlich haben möchte. Und diese Körperrepräsentation sieht man dann bei verschiedenen Aufführungen, wenn die Menschen so dastehen. Das heißt, es hat sich extrem viel im Laufe der Zeit gewandelt, von 34, das Bild links, zu jetzt 2015 ist ein weiter Weg. Und damals ist man sich schon fortschrittlich vorgekommen, dass man die Beine zeigt oder dass eine Dame am Rücken des Mannes sitzt. Jung und alt. Es ist völlig klar, dass sich im Alter auch die Anatomie verändert. Schauen Sie nur auf den Bouchard'schen Fettpfropfen, der hier ausgeprägt ist. Schauen Sie auf die lange Partie, die dann schrumpft, wenn der Knochen schrumpft und wenn das Fett schrumpft. Das heißt, das Altern ist einfach nicht aufzuhalten, ob wir es wollen oder nicht. Ich kann also, wenn ich etwas aufhalten will oder etwas verbessern will, äußerlich etwas verbessern, und da freuen sich sicher verschiedene Parfümerien durch Make-up, oder ich kann aggressiv gegen mich sein, nämlich gegen mich selbst gestalten durch eine Autoaggression zu einer Selbstverstümmelung, und das kann bis zur Psychose führen. Das heißt, die Verunstaltung, ein junges, 14-jähriges Mädchen, das sich ununterbrochen die Zigaretten am Arm zerdrückt hat. Kosmetik, wegwischbar, und daher gehört es nicht ästhetische und kosmetische Chirurgie zu verwechseln, sondern Kosmetik kann ich am Abend wegwischen. Äußerlich kann ich mir helfen lassen durch eine Kosmetikerin, durch eine Visagistin, durch eine Designerin, durch extrem gute Kleidung, invasiv durch Medikamente, man vergesse die Pille nicht, Fremdkörper, Laser, und letztendlich durch die Schönheitschirurgie. Und da sehen Sie Melanie Griffith, so wie sie gerade vom joggen kommt und dann am Abend, wenn sie auftritt. Nur durch äußere Hilfe von jemandem anderen. Vielleicht kann sie sich auch selber so gut schminken, ich könnte es nicht. Die Attraktivität, das heißt, so wie ich mich präsentiere, sehen wir jeden Tag in verschiedensten Zeitungen und Programmen. Und wenn ich darauf aufmerksam machen darf, vor 10 Jahren war der Nabel noch nicht frei und jetzt ist es fast verpflichtend, ein Foto bei einer Schule, wo jeder gleich dasteht, jeder das gleiche Leiberl anhat und auf keinen Fall fragt, ob jetzt eine Grippewelle ist und man sich verkühlen kann. Und wenn Sie sich vorstellen, auch ältere Damen, so wie ich, kriegen kein längeres Leiberl in der Zeit, sondern auch wir müssen dann so dastehen und das schaut dann sicher nicht sehr günstig aus. Sie werden zugeben, dass diese junge Dame oder diese mittelalterliche Dame durch eine äußere Hilfe, nämlich durch Modistin, durch Friseuren und so weiter, äußerlich gewinnt. Aber schauen Sie sich die Haltung an, es ist immer die gleiche, die vorgegeben ist. Ganz kurz zu dem, was ich dann sagen werde, nämlich zur plastischen und Wiederherstellungschirurgie. Es ist ein eigenes Fach in Österreich, etwa seit über 30 Jahren. Wir sprechen gleich über die ästhetische Chirurgie. Ich möchte Ihnen aber doch zeigen, dass wir nicht nur ästhetische Chirurgie betreiben, sondern dass wir wiederherstellen und Körperformen und Körperfunktionen verbessern, so besonders in der Handchirurgie. Korrigiert Folgen von Krankheiten, aber die regressiven Veränderungen werden heute am Programm stehen und daher ein junger Mann, der sich mit einem Holzscheit die Nase abgerissen hat und dann ein auch ästhetisch gutes Ergebnis nach der Wiederherstellung. Eine Veränderung im Gesicht, wie es hier ein Nevus darstellt, also ein brauner Fleck, lenkt die Aufmerksamkeit der Umgebung auf sich und daher ist es gut, so einem Kind zu helfen, dass es nicht mehr so anziehend für alle unangenehmen Blicke wird wie auf der rechten Seite. Die Tumore im Gesicht sind auffallend und es gibt genug Beispiele, dass diese Menschen dann sich zurückziehen und depressiv werden, links vor der Operation und rechts nachher. Es gibt aber auch medizinische Indikationen, wo ein Laie sagt, ja, warum kann sowas die Krankenkasse bezahlen? Sie sehen auf dem Bild rechts, dass das Gesichtsfeld eingeschränkt ist und nach dieser Veränderung der sogenannten Blepharoplastik am Bild herunten, dass diese Dame auch beim Linkseinparken sehr gut sehen kann. Nun, die ästhetische Chirurgie ist aber eindeutig gehört in das Gebiet der Wunschmedizin. Frage ist, ob es Medizin ist? Ja, natürlich, weil es Ärzte betreiben. Ärzte, die dafür ausgebildet sind. Und daher kommen wir jetzt zur Fremdgestaltung, operativ Schönheit, Medikamente und Fremdkörper. Eines der Hauptgebiete der ästhetischen Medizin oder auch Chirurgie sind Fremdkörper, die sogenannten Filler, dass Falten aufgespritzt werden oder wie durch das fremde, das freundliche Gift Botox verschwinden. Und es gibt auch Eigenfetttransplantation, das heißt, ich werde dadurch jünger. Werde ich das? Ich kann einen Vortrag nicht halten, ohne Komplikationen zu zeigen und daher sind diese Komplikationen, die ja nicht so selten sind, auch zu zeigen. Eine Dame, die sich in ihrem 56. Lebensjahr aufspritzen ließ und Sie sehen hier überall Granulome, aufgebrochene Fremdkörperreaktionen auf diese Filler. Und im MRT schaut es ungefähr so aus, dass überall Depots liegen, die dann eine Reaktion, nämlich eine entzündliche Reaktion hervorrufen. Und dass das nicht so selten ist, soll dieses Bild Ihnen vorführen. Wenn Lippen aufgespritzt werden, dann kann es ohne weiteres sein, dass überall hier Granulome sind und dass diese Menschen dann keine normale Funktion der Oberlippe mehr haben. Was kann man machen? Man muss sie entfernen, ist aber nicht mit einer Sicherheit gegeben, weil diese Fremdkörper einfach auch wandern können und nach Jahrzehnten kommt es noch immer zu Granulomen. Natürlich sind Fremdkörper nicht schlecht an sich. Sie werden ja in der Medizin sehr häufig verwendet. Ich kann mir vorstellen, dass hier einige sitzen, die schon Fremdkörper haben, wie zum Beispiel die Hüfte oder einen Pacemaker oder vielleicht sogar nach einer Amputation eine Prothese, Fingerprothesen und so weiter. Sie sind aber Fremdkörper und es ist klar, dass Reaktionen auf diese Fremdkörper auch passieren und daher Hüften ausgewechselt werden müssen und so weiter. Ästhetische Fremdkörper, die für ästhetische Veränderungen verwendet werden, sind aber Brustimplantate. Und interessant, diese Sehnsucht nach mehr nimmt zu. Nicht nur in England, wo es klar ist, dass 150% an Implantaten zugenommen hat und es völlig klar ist, wenn Sie ein Damen-, also ein Frauenheft aufmachen, dass Sie so um Werbung bitten, sondern auch in Österreich nehmen die jährlich primären Implantate massiv zu. Und 7.000 ist sicher nicht eine realistische Zahl, sondern wir müssen mit einer Dunkelziffer rechnen. Was passiert aber mit der Zeit? Der Körper reagiert und es kommt zu Veränderungen, die ja vorher nicht vorstellbar sind. Warum? Weil der Körper mehr oder weniger mit der Bildung von Kapseln reagiert und aus den primär schönen Brüsten werden dann hässliche, die vor allem aber auch das Brustgewebe zerdrücken. Das heißt, es ist für die Ärzte wichtig, über die Indikation nachzudenken und die Frauen sowieso, aber auch die Männer bei ihnen werden wahrscheinlich, unter ihnen werden wahrscheinlich sagen, ja, das ist ja eh ganz schön. Wenn aber jemand sich einreden lässt oder einen Wunsch hat, sich noch größere Brüste anzuschaffen, kann es ein Desaster geben. Und viele Operationen werden dann in Österreich nicht auf Regression, sondern auf Krankenkassenkosten vorgenommen, weil von einem Klienten, wenn er ein Implantat kriegt, ist es ein gesunder Mensch und ein Klient, bezahlt selber, wird plötzlich ein Patient. Nun, die Nachteile der Implantate sind klar, es sind Fremdkörperreaktionen und zeitabhängige Materialermüdungen. Es kann niemand einem 18-jährigen jungen Menschen versprechen, dass er sein Implantat an den Brüsten ein Leben lang hat, obwohl die Firmen ganz gezielt sagen, es ist eine lebenslange Sicherheit. Aber jetzt für die Implantate und nicht für den Menschen, der sie bekommt. Das sind Implantate, die ich selber herausgenommen habe. Und daher sehen Sie sehr wohl, sie bestehen ja meistens aus Silikon, dass die Kapsel oder beziehungsweise die Hülle aufbrechen kann und das Silikon dann in den Körper geht. Ältere unter Ihnen werden sich erinnern, dass 1992 das sogenannte Moratorium in Amerika war, dass Silikonimplantate nicht mehr verwendet werden durften und sie hätten genau schauen können, nach 4 Wochen hat man schon Ölimplantate gehabt, also so schnell kann man sicher nicht produzieren, sondern das war gut vorbereitet und diese Ölimplantate sind längst alle wieder einberufen worden und mussten herausgenommen werden. Natürlich auf Kosten der Firmen und des allgemeinen Gesundheitssystems, weil auch in Österreich hat man sie zugelassen. Warum aber? Warum lassen sich Frauen die Brüste vergrößern. Ich bin sicher, dass sie sich Gedanken dazu machen. Ich auch. Und die Frage ist, die Frauen, die so selbstsicher sind und dem Mann völlig gleichgestellt sind, warum gerade die weibliche Brust? Hat sie ihre ursprüngliche Forderung, nämlich die Menschheit weiterzugeben, verloren? Welche Rolle spielt die seit über 50 Jahren zugelassene Pille, die ja auch eine Pseudoschwangerschaft produziert? Also das sind sicher interessante Themen, aber ich gehe weiter. Ästhetische Gesichtschirurgie ist klar, Facelift und so weiter kennen Sie alle. Das ist eine ästhetische Indikation, da ist es zu keinem Gesichtsfeldeinschränkung gekommen und nachher fühlt sich die Patientin schön und Sie müssen zugeben, sie ist auch schöner. Aber wenn jemand so wie diese junge Dame sagt, ja, sie hat zu viel Wangen und die Lider und das sollte alles in einem, dann kann es dazu kommen, dass ein Desaster entsteht und das ist nach der Operation sowohl der Ober- und Unterlider wie einer Fettabsaugung im Gesicht. Das ist ja ein alter Hut, also Gesichtsspannung und Operation am Gesicht und daher müssen neue Betätigungsfelder in der ästhetischen Chirurgie geboren werden oder vielleicht sogar entworfen werden, wie zum Beispiel die ästhetische Chirurgie im äußeren Genitale. Und da sehen Sie zum Beispiel eine Ankündigung von der Cosmetic Vaginal Surgery, wo natürlich Kurse gehalten werden und wo man um dann letztendlich wunderschöne Resultate im Bereich des äußeren Genitales in Istanbul zu erlernen. Und diese Geschichte wird angekündigt, mindestens jeden Tag, damit genug Hörer kommen. Was wird dabei gemacht? Natürlich wird eine Labioplastik, eine Auffüllung mit Fett, damit die Vagina wieder tighten wird, das heißt straffer wird und so weiter und so weiter. Die Hände sind in etwa vor 10, 14 Jahren ganz besonders in den Fokus gekommen, weil wenn jemand schon eine Gesichtsspannung hat und dann die Hände zeigt, wie schrecklich das ausschaut, nämlich Falten, Venen und so weiter und daher müssen diese faltigen Hände unbedingt verändert werden. Und zwar herausnehmen der Venen, auffüllen mit Fett, sodass diese Hände dann einem jugendlichen Händchen oder vielleicht sogar einem Händchen eines Kindes entsprechen. Und es gibt eine multidisziplinäre europäische Gruppe von ästhetischen Chirurgen der Hand. Sie sehen, ganz gut geworben, links die alte Hand, schrecklich wie sie ausschaut, und wohl mit einem Ring betucht und rechts die aufgespritzte und natürlich veränderte Hand. Das nächste. Man wirbt auch um ästhetische Füße. Und dass das nicht wahnsinnig witzig, sondern eher traurig ist, möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Es geht um drei Patienten, die einen kurzen Mittelfußknochen, und zwar alle im Bereich des vierten Mittelfußknochens haben. Erste Patientin wurde 2003 das erste Mal operiert und Sie sehen, dass sie eine kurze Zehe hat, kommt aber aufgrund des Mittelfußknochens zustande. Und wird operiert von 2003 bis 2007 mehrere Male mit Fixateur extern. Sie kennen das vielleicht aus der Unfallchirurgie, noch einmal Fixateur extern, dann Knochentransplantation und letztlich Infektion. Und das ist das Endergebnis, nämlich die Zehe ist sicher um 5 mm größer, aber sie drückt total im Schuh. Unser Gesundheitssystem war dafür verantwortlich, weil ein Psychologe sie geschickt hat, dass sie Depressionen hatte und dringend einer Operation bedurfte. Fall Nummer 2, eine Studentin, auch mit dem gleichen Problem, hat sich die Zehe verlängern lassen wollen und man hat ihr angeraten, ja, mit einem Fixateur extern in Österreich, und sie hat natürlich gegoogelt und ist auf Evo gekommen. Evo, mit diesem jungen Chirurgen, Readme by Block, hat ihr versprochen, ihre Füße zu verändern, und zwar so, dass sie mehr oder weniger dieses Gelenk resiziert bekommen hat. Das heißt, sie wird dieses Gelenk nie mehr bewegen können und ihr Leben wird wahrscheinlich bis 100 Jahre, noch 80 Jahre dauern. Sie war 4 Wochen in Amerika. Die Eltern haben das selbstverständlich übernommen, weil die junge Dame Druck gegeben hat. Und sie hat dann statt dieses Gelenks einen Silikonblock, nämlich einen Fremdkörper bekommen, der einer Abnutzung natürlich wartet. Und das Ganze hat einiges gekostet. Der letzte Fall, kurzer Mittelfußknochen, eine junge Dame sagt, ja, sie hat diese Zehe und da kann sie es wenig reinigen. Man kann es auch abschneiden. Und sie geht gut. Sie hat statt 5 14, kann alles machen, ist sportlich aktiv und auch so kann man ein Problem lösen. Diese 3 Fälle sind für mich ganz entscheidend wichtig. Wohin gehen wir und was ist noch Medizin? Nun ganz kurz zu dieser Dysmorphophobie, und ich glaube, man muss zugeben, dass diese Körperidealvorstellung dann hineinrutschen kann in eine Dysmorphophobie, und 7 bis 15% dieser Erkrankung existiert schon in der normalen Bevölkerung. Und wenn man jemanden findet, der operieren anfängt, dann ist es klar, ist es so wie bei dieser Dame. Operation der Nase von 1996 bis 2004, bis dann jemand einmal gesagt hat, so, und jetzt ist Stopp. Nicht nur die ästhetische Chirurgie, sondern die ästhetische Medizin feiert also ihre Größen, und zwar über die Welt. Hier habe ich Ihnen aus einem Weltkongress im März 2015, also Sie können noch zurechtkommen, etwas herausgesucht, und so wird geworben. Man kann auch in dem heurigen Jahr noch mindestens 10-mal zu verschiedenen Weltkongressen fahren. Das heißt, hier stecken wirklich extreme Firmeninteressen dahinter, und da können Sie alles finden, was von Haartransplantationen über Fetttransplantationen bis zu den Fillern geht im Ding. Jetzt aber zu den Medien, und Sie können in diesem Gebiet nicht ganz ungeschoren wegkommen, weil wir sehen seltenst auf den Medien am Cover irgendeinen älteren Menschen, sondern alle jung und alle hübsch und alle durch den Computer, durch den Doktor Computer verändert. Links können Sie sehen, was der Chefredakteur gesagt hat, was wegkommen soll, und rechts dann ist es schon weg mit dem Doktor Computer. Hier ein Bild von einer jungen Dame, die einen hübschen Körper hat, noch nicht verändert ist. Hier das gleiche Bild. Alles, was mit einem roten Pfeil verändert ist, ist weggenommen. Das heißt, was sehen wir eigentlich? Sehen wir überhaupt noch die Realität? Cindela Surgery, so wird geworben für die Fußchirurgie. Oder der Swan. Eine der ersten Aufzeichnungen im Fernsehen in Amerika, wo junge Menschen 6 Wochen sich nicht anschauen durften, vorher gesagt haben, was sie stört, und sie wurden operiert, bis sie dann letztendlich nach 6 Wochen sich gesehen haben, und so manche ist umgefallen, weil sie sich nicht wiedererkannt hat. Aber mit Schönheit und glücklich wird auch das Wohlempfinden, und das Wohlbefinden gehört zur Definition der Gesundheit. Entfalten, entdecken, relaxen, so wird geworben. Das ist jetzt ein eines der neuesten Plakate, viel weniger aggressiv, sondern Smoothie und die Frau und plötzlich wird sie wieder weich und sie wird entfaltet. Die Bilder von Schönheit in den Massenmedien sind also nicht realistisch und ich glaube, das sollte in den Schulen einmal völlig klar gesagt werden. Und wenn der Körper die Kriterien der Massenmedien für Schönheit nicht erfüllt, geht es in die Depression. Kann ja auch sein, wir haben ja Antidepressiva. Wer beeinflusst also junge Menschen, und es sind meistens junge, die ein anderes Körperbild haben? Und ich glaube, dass es auch geschickte Medienarbeit ist, die die Trends schafft und diktiert. Was ist also die Gesellschaft und wie sind die Anforderungen? Wir haben großartige Vorbilder. Und wenn die auch, warum auch nicht ich? Völlig klar. Und dahinter steht immer irgendein Frauenwesen, wenn sich Männer verändern lassen, oder ein Mann, wenn sich Frauen verändern lassen. Das heißt, hier wird ganz differenziert geworben, um wieder das Weibliche, also den Körper, in den Vordergrund zu stellen. Seitenblicke ist klar, dass auch sowas sehr attraktiv ist, wenn jemand mit einem Nasengips und einer Dame, die gerade ein Facelift hinter sich hat, spricht. Dass das groteske Auswirkungen hat, haben wir bei Michael Jackson gefunden, der ja auch letztendlich immer gesucht hat. Warum? Weil er eine Jugend hinter sich hat, die alles anders als angenehm war. Ist es also Gefahr oder Luxus, die Schönheitschirurgie? Ist es ein Wahn? Ist es überhaupt noch zu vertreten, dass Schönheitsoperationen immer mehr werden? Und interessant hat ja in Österreich 2013 auf Betreiben von plastischen Chirurgen es zu einer Gesetzesänderung geführt, dass junge Menschen unter 18 nicht mehr einer ästhetischen Operation zugeführt werden. Und die einzige Firma, die mir bekannt ist, die wirbt, so aufzutreten, wie man ist, ist die Firma Darf, und das Bild stammt aus New York, wo Frauen mit weißen Haaren auftreten, auch manche, die schon älter sind und nicht so gepflegt ausschauen. Das heißt, hier ist extrem viel Geld vorhanden und es wird auch viel Geld umgesetzt in der plastischen und ästhetischen Chirurgie. Wem wird es genommen? Ich glaube, man muss immer bedenken als Arzt, wenn man hineinschneidet, dann kann es zu Komplikationen kommen. Und die Komplikationen führen dann, und ich sagte es schon einmal, zur Umwandlung eines Klienten in einen Patienten. Und in den westlichen Ländern und in Europa ist es so, dass dann auch gezahlt werden muss, wenn es um einen Patienten geht. Und wir haben gerade Probleme genug, um mit unserem Geld gut umzugehen. Was ist also wesentlich? Dass sich zwei Menschen, die sich treffen, um eine Operation auszumachen, und sei es eine ästhetische, einander verstehen. Der eine muss zuhören und der andere muss deutlich sprechen. Und er hat ja die Chance, dass auch er noch einmal fragt, wie haben Sie es verstanden? Und das scheint mir ganz wesentlich zu sein in der Aufklärung über die Gesundheitsausgaben, die ständig steigen und Österreich in den Gesundheitsausgaben am 6. Platz ist, brauche ich nicht weiter zu reden. Zu den Fachärzten, ich glaube, die Facharztanerkennung in der vorgeschriebenen Zeit, noch dazu, wo jetzt also auch weniger gearbeitet wird, ist nicht mehr haltbar. Das praktische Können, die ethisch-moralische Einstellung sollte überprüft werden. Und es ist eine besondere Verantwortung, in einen gesunden Körper zu schneiden. Basisgrundausbildung und Promotion und so weiter. Und in der ästhetischen Chirurgie, glaube ich, muss man irgendwann einen Stopp einschalten, weil die Begehrlichkeiten zu groß sind. Und dass ein plastischer Chirurg oder ein ästhetischer Chirurg ein hohes Verantwortungsbewusstsein hat, ist, glaube ich, klar. Und es kann nicht so weit kommen, dass jemand zu Ihnen kommt und sagt, ja, ich will eigentlich ausschauen wie ein Affe oder ein Löwe, das ist ja alles möglich. Ja? sondern ich glaube, dass eine besondere Verantwortung ist in diesem Fach, dass jeder von uns auch gern schöne Menschen anschaut und dass die Schönheit nicht unbedingt nur durch eine Operation zu erreichen ist. Nehmen Sie mit und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Frau Professor, für Ihre Ausführungen. Wir haben die Möglichkeit für 2 bis 3 Fragen und ich würde Sie einladen, dass Sie diese Möglichkeit auch nutzen, wo wir die Frau Professor noch hier bei uns haben.
Die Bilder sprechen für sich.
Sie haben recht, die Bilder sprechen für sich. Vielen Dank für Ihren vollkommenen Vortrag. Applaus